Ich bin ein Mann, der sich in alle Zeit verzweigt. Ein Mann, der tief in Schützengräben blickt und nichts vergessen kann, schreibt Marcel Beyer in dem Gedicht Sanskrit. Seinen Gedichtband nennt der Autor Graphit, ein Mineral. Das Wort Graphit kommt aus dem griechischen Graphein und heißt Schreiben. Marcel Beyer ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Das Gedicht Sanskrit ist ein Gedicht über Karl May, ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Karl May, diese Figur, die so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz aus der Ländlichkeit kommt, sich in Dresden ansiedelt und im Kopf immer durch die Welt reist und seinen Fans immer Postkarten schreibt. Er entschuldige sich, dass er nicht früher geantwortet hat. Er kommt gerade aus dem Wilden Westen zurück, er kommt gerade aus dem Orient zurück. Aber er schreibt so irre viel, dass eigentlich jeder Leser begreifen müsste, der sitzt immer zu Hause und schreibt.
Karl May ist ja eine ganz faszinierende Figur. Der hat eine eigene Welt erfunden und keiner hat es gemerkt, oder?
Das ist mir unklar, ob die Menschen nicht gemerkt haben, dass das eigentlich doch fantasiert war. Also seine Bücher hinken immer so ungefähr 30 Jahre hinter der Wirklichkeit her. Und dass in Istanbul eine U-Bahn gebaut worden ist, das werden die Menschen schon aus der Zeitung gelesen haben. Aber wenn Karl May schreibt in seinem Roman jetzt ganz frisch aus Istanbul, da ist da noch lange nichts von einer U-Bahn zu sehen. Ich glaube, das war so ein enger Pakt zwischen Lesern und Autor, wie man sich das eigentlich fast nicht vorstellen kann. Also so wie die Person des Autors eben zu Old Shatterhand wird und zu Karabinemsi wird. Das war auch ein irrer Fankult schon zu der Zeit.
Spielt das überhaupt eine Rolle, ob diese Geschichten so wirklich sein könnten oder ob er dann in den USA gewesen ist oder nicht? Spielt das eine Rolle?
Das würde eigentlich keine Rolle spielen, wenn es nicht in der Stadt Köln jemanden gegeben hätte, der da großen Anstoß dran genommen hat. Es wurde um die Jahrhundertwende eine Pressekampagne gegen Karl May als Verderber der Jugend ins Rollen gebracht und das ging von Köln aus. Das war eigentlich der Anfang von Karl Mays Ende. Er hat dann geklagt gegen Journalisten, er hat vor Gericht gemeint, nachweisen zu können, dass doch alles stimmt oder erklären, meinte er könnte erklären, wie das nun in seiner Fantasie funktioniert, ohne dass er lügt. Aber eigentlich hat er sich die letzten 10 Jahre seines Lebens in Juristereien verstrickt.
Das muss gerade von Köln ausgegangen sein, gerade von den Kölnern.
Ja, ich fand das auch. Wissen Sie, ich lebe jetzt seit 20 Jahren in Dresden. Dann habe ich wirklich erst in Dresden angefangen, mich mit Karl May auseinanderzusetzen. Dann schaue ich, warum schreibt er irgendwann keine Abenteuerromane mehr? Warum wird er so merkwürdig, esoterisch, philosophisch? Und dann stoße ich da drauf, es war ein Kölner Journalist, der diesen Karl May irgendwie auf dem Kieker hatte und dann gegen diesen Verderber, gegen diesen Lügner vorging, gerade aus Köln, ja.
Ein Mann, der sich in alle Zeit verzweigt, der tief in Schützengräben blickt und nichts vergessen kann. Könnte das auch eine Selbstbeschreibung sein?
Ja, es könnte eine Selbstbeschreibung sein. Für Karl May kann es keine sein. Karl May ist 1912 schon gestorben. Also eigentlich, Karl May hatte so diese Vorstellung, in die Zukunft zu schauen. Die habe ich nicht. Ich schaue natürlich zurück in Schützengräben. Aber diese Vorstellung, dass man sich in historische Situationen, auch in historische Alltagssituationen so hineindenkt oder so tief hineinschaut, dass man sich da eigentlich drin verkrallt und selber da drin steckt. Das ist etwas, was Karl May hatte und das ist wirklich eine Verwandtschaft zwischen uns. Also ich kann eigentlich nicht über Dinge schreiben, ich muss immer aus den Situationen, aus den Dingen herausschreiben.
Sie sind am Niederrhein in Neuss aufgewachsen. In Ihrem Gedichtband geht es auch um den Niederrhein. Was strahlt oder bewegt sich da bei Ihnen bis in die Jetztzeit? Ist es die Sprache? Ist es die Landschaft? Sind es die Menschen? Was ist es?
Der Niederrhein und überhaupt das Rheinland kommt erst bei mir zurück. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren weg und habe letztes Jahr, verbrachte ich die ersten 3 Monate in der Schweiz, gemerkt, dass ich so um Weiberfastnacht, Rosenmontag rum, wurde ich irgendwie unruhig. Und dann dachte ich, oh, jetzt wird man echt älter, jetzt fängt man an, so in die Jugend, eigene Jugend zurückzuschauen. Es ist natürlich schon ein sehr interessanter Kulturraum. Das wird mir immer klarer, je länger ich nicht mehr hier bin. Also wenn man gerade denkt, hier Köln um den Dom herum, die Hohe Straße, das war mal frühes Jazzzentrum. Dann waren früh hier viele Komponisten. Karl-Heinz Stockhausen hat hier gearbeitet. John Cage kam hier und so weiter und so weiter. Josef Beuys ist vom Niederrhein. Und dieses ganze Klima einer Offenheit für Kunst, Musik, eigentlich für alles in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was ja wirklich auch eine Folge war des Nationalsozialismus oder eine Reaktion darauf. Also ganz schnell zum Beispiel den Kontakt wieder zu Paris herstellen, ganz wichtig. Also Frankreich, Erzfeind und diese ganzen merkwürdigen politischen Verwicklungen und Ressentiments, die haben mir die Künstler überhaupt nicht interessiert. Kommt her und wir fahren dahin, wir müssen einfach arbeiten. So diese Selbstverständlichkeit, mit der bin ich aufgewachsen hier. Indem ich nach Dresden zog, in eine Stadt, die 40 Jahre lang im Sozialismus gelebt hat, ist es natürlich eine ganz andere Perspektive, die ich werfe. Also ich bekomme selber eine andere Perspektive und ich werfe eine andere Perspektive wieder aufs Rheinland und damit auch auf die Sprache oder den Singsang hier. Ich merke dann, ich kann zwar mittlerweile zu Hause ein bisschen sächseln, aber ich merke auch, dass es so Situationen gibt, wo der rheinische Singsang wieder durchkommt.
Sie haben das gerade schön beschrieben, also dass diese Gegend kulturell sehr aufgeladen war im 20. Jahrhundert, vielleicht auch heute noch ist, vorher natürlich auch aufgeladen durch Religiosität, auch durch Kultur vom späten Mittelalter an. Eines der ersten Gedichte in Ihrem Buch handelt von der heiligen Wilge Fortis, auch Kümmernis genannt. Mhm. Was hat es damit auf sich? Warum oder was fasziniert Sie an der heiligen Wilge Fortis?
Na, die Kümmernis ist ja eine Volksheilige, also keine anerkannte, sondern sie beruht oder die Entstehung ihrer Legende oder die Entstehung ihrer Figur beruht auf einer Fehllesung, einer Darstellung von Jesus am Kreuz, eben mit seinem gewohnten Bart und dann aber in einem sehr langen Kleid, wie man meinte, was aber eigentlich ein sehr langes Hemd ist, führte dazu, zu der Legende, die heilige Kümmernis sollte verheiratet werden, hatte sich aber Jesus versprochen. Und um nicht heiraten zu müssen, wurde ihr gewissermaßen der Bart geschenkt. Ihr wuchs vor der anberaumten Hochzeit der Bart. Sie wurde dann verstoßen von ihrem Bräutigam. Und das ist so eine Parallelbildung, das kennen wir aus vielen heiligen Legenden. Diese Fehllesung, also dass man eigentlich so einen starken Eindruck hat von einer bildlichen Darstellung und an diese bildliche Darstellung knüpft sich sofort eine Geschichte oder es entzündet sich sofort eine Geschichte daran. Das finde ich einfach ungeheuer interessant. Und es hat ja offenbar auch lange funktioniert. Also die heilige Kümmernis ist halt so als Heiliger so mitgelaufen, bis dann mal irgendwann entschieden werden musste, wer gehört jetzt eigentlich in den Kreis der Heiligen und wer nicht. Und als Figur oder als Geschichte, als Legende ist sie eben auch gewandert. Also ist wirklich von den Niederlanden bis an den Oberrhein hinauf als Geschichte, als Heiligengeschichte gewandert.
Also ein wunderbares Beispiel, wie aus einer Fehllesung, aus einer Geschichte, aus einer Legende Wirklichkeit werden kann. Wirklichkeit zum Anfassen.
Natürlich, Wirklichkeit zum Anfassen. Also wenn tatsächlich Gläubige diese Heilige anbeten und wenn sie von ihr Kraft empfangen, dann ist das Wirklichkeit. Egal, ob das eine anerkannte Heilige ist, ob es auf einer Fehllesung, der Fehldeutung einer bildlichen Darstellung beruht oder nicht.
Also auch wenn wir heute in Köln von den Heiligen Drei Königen reden und einige sich immer wieder anmaßen zu sagen, na das sind doch nicht, das kann doch nicht, das ist doch nicht wahr.
Was erwartet man denn unter dem Begriff Heilige Drei Könige, was da liegen soll?
Ja, das sind die Gebeine der Heiligen Drei Könige.
Man wird, glaube ich, keine DNA-Tests anfertigen können. Insofern.
Geht es um DNA-Tests, wenn wir über die Wirklichkeit reden?
Es scheint immer mehr darum zu gehen, es scheint immer mehr um gewissermaßen entschlüsselbare Datensätze zu gehen, aber Wirklichkeit ist etwas, was für uns Lebenswirklichkeit ist, wie wir Dinge wahrnehmen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es geht eigentlich um Wirkung.
Im Gedicht Die Maus schreiben Sie, der Himmel etwa so viele Gase, die im Innern wirken, alles bläst sich ruckzuck auf, du, großer Gott, du Pferdemagen, der Gott, der alles verdaut, den Ort, die Zeit, die Welt, alles nix.
Das ist eigentlich die Beschreibung eines Fotos von einem Pferd, das im Ersten Weltkrieg in den Alpen Opfer ist. Das liegt tot auf der Seite und wirkt so sehr, sehr mächtig und scheint sich so aufzublähen. Dieses Gedicht, die Maus, geht zurück auf so eine kurze, ganz kurze Erzählung von Robert Musil. Da sitzt jemand während des Ersten Weltkriegs, hat, weiß ich nicht, Ausgang oder es ist irgendwie Feuerpause. Er geht läuft einen Berg hinauf in den Dolomiten. Ganz oben haben so Heimatfreunde eine Bank aufgestellt. Dort setzt er sich hin und ist nun also so im Kontakt mit dem All eigentlich. Und dann schaut er zur Seite und sieht, dass neben der Bank eine kleine Maus steht oder hockt. Und sie scheint ihn anzugucken. Und auf einmal, gewissermaßen, die ganze Welt wird von diesem Mauseauge aufgesaugt. Oder die ganze Welt kommt aus diesem Mauseauge. so ein merkwürdig Changierendes zwischen dem ganz Großen und dem ganz Kleinen. Und dieser Mensch, der das beobachtet, der sitzt dazwischen in einer Situation, in der er nicht ganz bei sich ist, wenn man sich vorstellt, wie dort gekämpft wurde in den Alpen. Und das ist eine Miniatur und die lässt alles offen. Das ist was ganz, ganz Schönes. Also zwischen der Kreatur und dem All draußen.
Sie haben das jetzt zwei, dreimal schon angedeutet. Viele dieser Gedichte behandeln den Ersten Weltkrieg, das Bild von dem Pferd 1914. Mhm. Sie waren in Köln und haben auch dazu gearbeitet, zu diesem Thema. Und dann passierte etwas in Köln. Das Kölner Stadtarchiv stürzte ein. Da waren Sie in Köln, oder?
Das war alles nur Zufall. Ich war hier und habe meine Mutter besucht und fuhr am Nachmittag von Köln Richtung Norden, Richtung Neuss, ließ das Autoradio laufen und hörte die Nachricht, in der Südstadt ist ein Gebäude eingestürzt. Und ich weiß nicht, ob überhaupt schon gesagt wurde, dass es sich ums Stadtarchiv handelt. Und zunächst dachte ich, ach, das ist jetzt so typisch kölsche Übertreibung. Es wird schon nicht so schlimm gewesen sein, wie die sie jetzt gerade aufregen da im Radio. Und erst so über die Fahrt hinweg oder eigentlich über den folgenden Abend hinweg wurde mir klar, was das eigentlich bedeutet. Und als ich in Köln gewohnt habe, habe ich auch einige Jahre wirklich direkt um die Ecke vom historischen Archiv gelebt in der großen Witschgasse und bin halt morgens oder ständig eigentlich an diesem Archiv vorbeigelaufen. Und bin dann auch, glaube ich, ein paar Tage nach dem Einsturz, hat es mich merkwürdigerweise dahin gezogen. Ich bin so nah wie möglich, wie man herankommen konnte, ohne dass man da stört und so, dort gewesen. Und seitdem immer wieder und werde wieder hingehen und mir diese Städte anschauen.
Das Rheinland stirbt zuletzt, so heißen die Gedichte, die Sie über das Kölner Stadtarchiv, das eingestürzt ist, geschrieben haben. Da kommt so viel zusammen, da kommt die Geschichte zusammen, das sind die Bilder unmittelbar nach dem Unfall. Waren Sie nachts einmal da? Sie beschreiben das sehr eindrucksvoll, wie nachts der letzte Feuerwehrmann sein Fotoapparat einpackt.
Ja, ich bin mal nachts dort gewesen, mal gegen 2:30 oder so, das war so Mitte oder Ende März, also so 2-3 Wochen nach dem Einsturz und dann diese Flutlichtanlagen und das war kurz nachdem man die beiden Opfer gefunden hatte und man so langsam daran ging zu überlegen, wie man jetzt eigentlich, wie nennt man das, so Befestigungsarbeiten und dann Rettungsarbeiten von Archivgut anfangen kann, ja.
Was da auch einfließt, ist diese Kölscher Mentalität, nicht? Die Kölner, die immer sagen, hat noch immer alles gut gegangen. Ja, jetzt eben nicht, aber trotzdem hat man wieder im Nachhinein das Gefühl, ach, ja, ist das Stadtarchiv eben eingestürzt.
Ja, aber schauen Sie, ich als Schriftsteller, ich lebe ja von Archivgut und von Schriftstücken und so weiter und so fort. Es ist schön, wenn man im Kunstmuseum mittelalterliche Kunst sieht und sich anhand dessen vergegenwärtigt, ja, diese Zeit hat es gegeben und es hat ein bestimmtes Denken gegeben, ein bestimmtes Weltbild und so weiter. Aber die Urkunden dazu sind eben doch das, wo es dann wirklich spannend wird und wo man anfangen kann zu graben und sich Fragen zu stellen. Und wenn das weg ist, ja, ist alles nur Pergament und Papier gewesen, haben wir doch noch genug von. Das stimmt eben nicht.
Haben die Kölner gar nicht begriffen oder begreifen die Kölner bis heute nicht, was sie da verloren haben?
Ich glaube, es ist sehr schwer zu begreifen. Ich glaube, es ist wirklich extrem schwer zu begreifen. Also auch dort stehen und einfach dieses Trümmergelände anschauen, was ich gemacht habe. Man begreift es nicht und es ist überhaupt nicht möglich, das irgendjemand Außenstehenden zu vermitteln, zu sagen, Leute, das ist nicht zu fassen, man glaubt es nicht, wenn man dort steht. Das ist ein großes Gebäude gewesen. Wie viel Beton da sich auftürmt und wie dann die Helfer so in die Tiefe hinabsteigen und dann mit so einem einzelnen Blatt wieder heraufkommen und einfach allen klar ist, das ist ein ungeheurer Fund und das ist ungeheuer wichtig. Es mag ein ganz kleiner Partikel nur sein vom gesamten Archivbestand, aber jeder kleine Fitzel ist wichtig.
Das sind wir, das ist unsere Identität, das ist die Vergangenheit, die Sprache, all diese Schriftstücke in all der Verzweigtheit, die das sicher auch hat. Sprache, das ist immer Ihr großes Thema auch in den Gedichten. Was ist das? Was ist Sprache? Was ist ein Gedicht? Ist das eine Brücke zum Geheimnis vielleicht?
Natürlich ist Sprache auch eine Brücke zum Geheimnis. Sie kann auch eine Brücke zwischen zwei Geheimnissen sein oder zwischen mehreren Offensichtlichkeiten. Das Großartige ist, dass Sprache vieles, vieles Unterschiedliches sein kann, viele unterschiedliche Funktionen in unserem Leben übernimmt. Also wir sprechen mit unseren Familienangehörigen morgens beim Frühstückstisch und dann, ich zumindest setze ich mich hin, schlage ein Buch auf und lese still vor mich hin. Und dieses Buch mag hunderte Jahre früher verfasst worden sein. Bei älteren Büchern braucht man dann das nächste Buch, das einem wieder Hinweise gibt, wie denn überhaupt dieser Text zu verstehen ist, wie das Vokabular zu verstehen ist. Und so kann man mit der Sprache ganz in der Gegenwart sein und kann in die Vergangenheit zurücksteigen und kann sich sonst wohin tragen lassen. Also ich wüsste gar nicht, wie man sich nicht für Sprache interessieren sollte eigentlich.
Ja, die Sprache ist fast unsere einzige Möglichkeit, uns eine Verfassung zu geben, ja, um uns zu orientieren. Und das Gedicht ist ja eine eigene Sprachform. Das Gedicht, das klingt, singt, klagt, vielleicht wie ein Gebet. Gibt es da Ähnlichkeiten?
Gibt es Ähnlichkeiten? Es gibt Parallelen, würde ich sagen. Das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Fiktion, aber würde immer sagen, das Gedicht ursprünglich mit Anrufung, mit Zauberspruch zu tun hat. Also wir haben auf der einen Seite haben wir frühe Textzeugen, da geht es um Verwaltungstätigkeit und weiß nicht, Klärung von Besitzverhältnissen in Dokumentform und so weiter. Aber wenn wir schauen, vor der Christianisierung haben wir Zaubersprüche, da geht es darum, das Vieh vor Verletzungen zu bewahren, da werden die Götter angerufen. Und ich würde immer sagen, das ist eine Spur, die ins Gedicht führt. Also wenn Leser sich beklagen, es sei in einem Gedicht nicht alles klar und sie würden nicht alles verstehen, dann würde ich immer sagen, ja, aber das gehört zum Gedicht dazu. Die Zaubersprüche, früher durfte ja gewissermaßen der Laie noch nicht einmal kennen. Das war ja eigentlich ein Geheimnis, was nur in einem bestimmten rituellen Rahmen.
Das heißt, Sprache hat eine magische Kraft.
Ja, Sprache hat eine magische Kraft, ganz bestimmt. Der Unterschied zwischen Gebet und Gedicht wäre, das Gedicht hat eine magische Komponente, aber ob nun wirklich jedes Gedicht eine magische Kraft hat, wäre dann noch eine andere Frage.
Ja, es gibt sicher Alltagsreime oder wenn ich meinem Vater zum 80. ein Gedicht auf seinem Geburtstagsfest aufsage, dann muss das keine magische Kraft haben. Aber
es wird ihn erfrischen.
Es wird ihn erfrischen, aber der Adressat ist vielleicht ein anderer. Beim Gebet ist der Adressat der liebe Gott. Wenn Sie ein Gedicht schreiben, wer ist da der Adressat?
Ich will nicht sagen, dass der Adressat kein Gesicht hätte. Er hat viele Gesichter. Ich glaube, das ist es. Der Adressat hat viele Gesichter. Der eine wird dies in einem Gedicht entdecken, der andere wird das in einem Gedicht entdecken, was auch damit zu tun hat, dass jeder Mensch in der Situation, in der er liest, in einer anderen Lebenslage steckt oder am Tag zuvor ein Buch gelesen hat und dann diese Bücher unterscheiden sich wieder und so weiter und so fort. Also die eigene Lesesozialisation, der eigene Hintergrund ist jeweils anders. Mein Wunsch eigentlich beim Gedichteschreiben ist, dass das jeweilige Gedicht auch in viele Richtungen offen ist und für viele Leser offen ist. Also ich habe nicht einen speziellen Adressaten vor Augen.
Tröstet Sie manchmal zu schreiben oder ein Gedicht zu lesen?
Oh ja.
Bis hierhin vielen Dank. Marcel Bayer, Graphit, so heißt sein Gedichtband, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Das Buch hat 200 Seiten und es kostet 22 Euro. Marcel Bayer ist in diesen Tagen in Köln, weil er an der Universität als Gastprofessor eingeladen ist. Translit heißt die Professur, die er innehat. Was das ist, dazu gleich mehr nach den Domradio-Nachrichten.